Wir reden vom Fachkräftemangel. Wer pflegt uns in der Zukunft? Und was sind in dem Zusammenhang assistive Technologien? Brauchen wir diese? Welche Chancen bieten sie? Und gibt es vielleicht auch Risiken? All das wollen wir in diesem neuen Podcast-Format diskutieren.
Rund um assistive Technologie. Rhein-Ruhr. Der Podcast.
Mein Name ist Christian Ressel und ich bin Professor für Ambient Intelligent Systems und Teil der Leitung des Zentrums für assistive Technologien Rhein-Ruhr. Ich bin hier nicht alleine, sondern mit mir dabei habe ich heute...
Danke, Christian, für die kurze Einleitung. Ich stelle mich auch ganz kurz vor. Ich bin Birgit Mosler. Ich bin die Innovations- und Netzwerkmanagerin des Zentrums für assistive Technologien. Meine Aufgabe ist der Aufbau des Netzwerkes und die Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, landen Sie dann irgendwann auch bei uns, bei mir. Und wir möchten eigentlich in der ersten Folge mal starten und die Grundlagen der assistiven Technologien darstellen und Ihnen so einen ersten Eindruck vermitteln, was denn unser Arbeitsgebiet ist. Und in späteren Folgen werden wir darauf aufbauen, ein bisschen in die Tiefe gehen und einige Themen etwas detaillierter besprechen. Ja, wir sind nicht ganz alleine da. Der Christian hat sich gerade schon vorgestellt, ich mich auch. Neben mir sitzt noch meine Kollegin Professor Dr. Nele Wildwall. Nele, vielleicht erzählst du einfach kurz so ein bisschen, was dein Spezialgebiet ist, damit wir so unsere Runde auch dann komplett haben.
Genau, Nele Wildwall mein Name. Ich bin zusammen mit Christian Ressel auch in der Leitung des Zentrums Assistive Technologien. Und von Hause aus bin ich Psychologin und auch Sozialgerontologin. Habe mich also in meiner Forschung vor allen Dingen mit dem höheren Lebensalter beschäftigt und wie bestimmte kognitive Fähigkeiten und Kompetenzen sich halt während des Alterns verändern.
Ja, damit sind wir quasi auch sofort im Thema. Vielleicht sollten wir uns zuerst einmal damit beschäftigen und klären, was versteht man eigentlich unter assistiven Technologien? Mhm. Birgit, wie ist denn deine Sicht dazu?
Also mein Verständnis von assistiven Technologien ist tatsächlich, dass es Technologien sind, die Menschen dabei unterstützen, ihren Alltag zu strukturieren, im Alltag die Hilfe, die sie benötigen, zu bekommen. Also alles, was einem hilft, die eigenen Einschränkungen ein Stück weit auszugleichen durch Technik. Und das sind eben manchmal ganz kleine Hilfen, also vielleicht einfach nur Apps, die meinen Alltag strukturieren, aber manchmal auch durchaus komplexere Hilfen, die dann tatsächlich auch die Herausforderungen, die ich selber habe, einfach ein Stück weit abmildern oder ausgleichen können.
Das ist schon relativ genau definiert, Birgit, aber assistive Technologien, die gehen auch noch weiter. Die können im Prinzip Barrieren abbauen für Menschen, ja, die halt Unterstützungsbedarf haben und Inklusion ermöglichen. Also im Prinzip unabhängig von jeglicher Einschränkung ermöglichen oder können assistive Technologien ermöglichen, dass Menschen selbstbestimmt leben können und auch aktiv an der Gesellschaft teilnehmen können.
Und glücklich leben. Also ich glaube tatsächlich, dieses Glücklich ist tatsächlich wichtig. Aber ansonsten, finde ich, haben wir schon ganz gut getroffen. Vor allem finde ich gut, Nele, dass du nochmal formuliert hast, unabhängig von Einschränkungen. Weil ich finde, assistive Technologien sind halt nicht nur für Menschen mit den klassischen, zum Beispiel geistigen Beeinträchtigungen, sondern können durchaus auch mal junge Familien unterstützen, ihr Leben, ihren Alltag zu meistern, weil auch dort gibt es entsprechende Herausforderungen.
Ich glaube, wir haben ja schon eine ganz gute Definition gefunden, was wir unter Assistenzsystemen oder assistiven Technologien, wir wollen es ja ein bisschen wirklich konkreter definieren, verstehen. Also wir verstehen, das sind Werkzeuge, Tools, Systeme, die Menschen dabei unterstützen, ihr Leben zu meistern, selbstständig, autark im eigenen Umfeld bleiben zu können, länger bleiben zu können, selbst dann, wenn sie Herausforderungen haben, wenn sie Probleme haben, also sei es körperlicher, seelischer, kognitiver Natur, all diese Systeme, all diese Probleme können Systeme ein Stück weit abpuffern. Und es geht immer darum, Barrieren abzubauen und Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Leben zu meistern, also Herausforderungen abzumildern. Und wir beschäftigen uns nicht mit ganz klassischen Assistenzsystemen, also einem einfachen Rollstuhl oder einer Orthese, sondern es geht schon so ein bisschen darum, digitalisierte technische Assistenzsysteme zu betrachten und weiterzuentwickeln, die tatsächlich dann auch komplexere Herausforderungen im Lebensumfeld ein Stück weit abmildern und begleiten können.
Das klingt alles natürlich sehr spannend und wahrscheinlich würden wir uns auch deswegen oder beschäftigen wir uns deswegen halt mit dem Thema beruflich. Aber ich frage mich gerade, ob das Thema dieses Podcasts nicht etwas zu speziell ist für eine breite Zuhörerschaft. Vielleicht könnte ich damit meine Eltern überzeugen, die jetzt schon 80 oder älter sind. Aber was sage ich Personen, die jetzt noch keine Einschränkungen haben, die sich halt noch gar nicht mit höherem Alter beschäftigt haben? Was meint ihr, warum unser Thema hier interessant ist für eine breite Zuhörerschaft?
Weil es uns alle betreffen kann, und zwar relativ plötzlich. Ne? Wir können Pech haben und durch Krankheit oder Unfall entsprechende Beeinträchtigungen plötzlich erwerben oder durch den ganz normalen Alterungsprozess. Also auch dort können wir entsprechend nachher Unterstützung gebrauchen und auf Pflege und Assistenz angewiesen sein.
Du meinst also, wir diskutieren jetzt nicht über die heutige Generation von Senioren, Seniorinnen, die vielleicht irgendwelchen Unterstützungsbedarf haben oder Assistenzsysteme benötigen könnten, sondern wir reden sogar über zukünftige Generationen von Menschen, die in irgendeiner Weise Unterstützungsbedarf haben, oder vielleicht sogar über uns selber, was wir in der Zukunft wollen, wenn wir älter sind.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, was mehrere Generationen anspricht. Mhm. Ne? Und damit möchte ich auch ganz, ganz speziell die junge Generation einladen, hier beizubleiben, weil es geht halt schon um die Frage, wie wollt ihr zukünftig leben, wenn es euch sozusagen trifft und ihr auf Pflege plötzlich angewiesen seid. Es ist eine Fragestellung für die gesamte Gesellschaft. Und zurzeit, finde ich, wird die nicht ausreichend diskutiert. Es sind viele technische Experten, die sich gerade Gedanken machen, was ist technisch eigentlich möglich. Aber die Frage ist, wollen wir es den Technikern überlassen, womit wir irgendwann vielleicht konfrontiert werden?
Ja, also ich finde, das Maximum technisch rausholen, das hört sich schon ziemlich kalt an. Ne? Ja. Also ich meine, wir müssen uns vielleicht einfach fragen, haben wir überhaupt noch eine Wahl? Also was wird uns in Zukunft erwarten, wenn wir uns das aktuelle Pflegesystem ansehen mit den maximalen Kosten, mit den Defiziten, die da sind, und auch mit der Situation der Pflegefachkräfte, die eben immer weniger vorhanden sind? Also was ist die Alternative? Von daher, ja, vielleicht muss man einfach in diese Richtung denken.
Also ich denke, eine Wahl haben wir immer. Vielleicht nicht an den extremen Rändern. Also wenn ich halt wirklich pflegebedürftig bin, dann habe ich vielleicht irgendwann in Zukunft keine Wahl mehr, weil gerade im Pflegesystem natürlich halt die Ressourcen knapp werden. Wenn ich im Alter jung und fit bin, dann brauche ich vielleicht wirklich keine Unterstützung, aber insbesondere halt in den mittleren Bereichen. Da haben wir natürlich immer eine Wahl, und da ist es natürlich wichtig, in der Gesellschaft darüber zu diskutieren, was wollen wir in Zukunft. Und ich glaube, hier kann unser Podcast-Kanal wirklich helfen, da Bedürfnisse, Wünsche, Visionen halt einzufangen oder überhaupt in der Gesellschaft anzuregen.
Ja, und es ist auch wichtig, dass wir das sozusagen jetzt diskutieren und nicht sozusagen abwarten, bis die Techniker ihren Blumenstrauß aufmachen.
Naja, aber ich würde die mal aufmachen lassen, weil ich sag mal, warum nicht erst gucken, was gibt es an möglichen Technologien, dann kann ich mir das ansehen, dann kann ich da immer noch entscheiden, ob ich es nutzen will oder nicht.
Ja, aber die Technik wird uns wie eine Lawine überrollen. Also wenn die einmal auf dem Markt sozusagen auftaucht, ohne dass wir uns vorher über Konsequenzen Gedanken gemacht haben, dann haben wir eine ähnliche Situation wie bei der generativen AI. Die war plötzlich da und für jeden verfügbar, und die Probleme sind uns erst später aufgefallen, wie Urheberrechtsverletzungen, mangelnde Transparenz, der Missbrauch solcher Technologien. Und wenn man sich im Vorfeld darüber halt Gedanken machen könnte, könnte man solche Probleme verhindern. Und gerade bei assistiver Technologie, wenn man sich das überlegt, die ist ja noch viel invasiver, die ist mir viel näher, die ist in viel sensiblerem Umfeld, die ist in meinem Wohnumfeld. Also die greift eigentlich direkt
bei mir zu Hause.
Direkt in mein Leben ein. Und ich denke schon, dass wir als Gesellschaft da proaktiv handeln sollten. Mhm. Also Systeme jetzt mitgestalten, jetzt Regeln auferlegen. Wie kann Technologie auch zukünftig die Privatsphäre weiter schützen? Wie kann die Würde des Menschen erhalten bleiben?
Ja, kann Technologie Privatsphäre schützen, oder müssen das die Menschen selber tun?
Also, ja, also ich meine, Regeln dafür, ne? Ja. Tatsächlich. Ne?
Ja, also ich denke auch, Angst vor solchen Systemen ist, glaube ich, fehl am Platze, weil wir dann möglicherweise ganz viele Chancen verpassen, halt ja, Barrieren abzubauen, Inklusion zu ermöglichen und halt ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen mit der Technik. Also deswegen ist, glaube ich, jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, über solche Technologien zu diskutieren, um die halt genau mitgestalten zu können nach den Wünschen und nach den Bedürfnissen, die die Menschen halt haben und brauchen.
Ja, und ich glaube tatsächlich, wir müssten da anfangen tatsächlich mit ethischen Standards. Wir müssen uns Gedanken machen, welche Voraussetzungen müssen geschafft werden, um Menschen tatsächlich echt zu unterstützen. Keine Abhängigkeiten sozusagen fördern. Wie können wir Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen? Wie kann auch Barrierefreiheit hinsichtlich der Technologie sozusagen gewährleistet bleiben? Ne?
Ja.
Und zwar unabhängig von den technischen Fähigkeiten, unabhängig vom Alter, von den Beeinträchtigungen, oder aber auch von den finanziellen Ressourcen. Dann das ganze Thema Datenschutz. Ne? Also das ist ein großes Feld, was wir da aufmachen. Ne? Auch diese Technologien, die assistive Technologien, benutzen AI. Ne? Also auch da haben wir schon die Verknüpfung zum Datenschutzthema. Woran ich aber auch denke, sind Regeln zur Invasivität von eingesetzten Sensoren, zur Distanz zwischen Datenerhebung und Datenverarbeitung. Also klar, auch über den Lebenszyklus von der erhobenen Daten muss man sich Gedanken machen. Und ich glaube, wenn wir solche Grundpfeiler einrammen, einen Rahmen bilden, dann kann Innovation halt ermöglicht werden im Sinne von den Wünschen und den Bedürfnissen der Gesellschaft.
Wenn du das jetzt so erzählst, dann finde ich es unglaublich komplex.
Ja.
Ja, also dann gibt es so viele Dinge, die wir vielleicht auch ein Stück weit mit im Blick behalten müssen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen konkreter auf ein Beispiel eingehen, damit es besser verständlich ist.
Ja, denk an das Hausnotrufsystem.
Ja.
Kennst du, ne, also ist dieses Ding mit dem Knopf.
Mit dem Knopf am Arm.
Mit dem Knopf am Arm oder um den Hals. Und jetzt könnte man sich ja mal überlegen, dass man sich nicht nur auf den Knopf verlassen möchte, sondern zum Beispiel eine Sturzerkennung entsprechend einführt. Und vielleicht machen wir eine Sturzerkennung im Badezimmer. Kannst du fragen, wieso ist das relevant? Das ist relevant, weil halt Stürze im Bad schon eine sehr häufige Unfallsursache sind. Ne? Also, Badezimmer ist insofern auch spannend, wenn ich unter die Dusche gehe, ne, dann lege ich diesen Knopf erstmal beiseite. Ne, dann ist der Boden ein bisschen nass. Es gibt eine Trittkante, um in die Dusche reinzukommen, also eine leichte Erhöhung. Und da kann es schon mal passieren, dass man ausrutscht und entsprechend auch mit dem Kopf auf das durchaus etwas härtere Pflaster sozusagen aufschlägt. Also von daher ist es schon eine Gefahrenquelle mit einer gewissen Relevanz und da hätten wir ein Verkaufselement oder ein Verkaufsargument.
Argument
ist besser, warum so etwas vielleicht von einem Hersteller vorangetrieben werden könnte, dass wir eine Sturzerkennung im Badezimmer haben. Jetzt könnte eine mögliche technische Lösung sein, und ich sage nicht, dass es die Lösung ist, aber es könnte eine technische Lösung sein, dass so ein Hersteller auf die Idee kommt, Mensch, wir bringen einen Bildsensor, eine Kamera ein, mit einer entsprechenden Bildverarbeitung dahinter, die dann entsprechende Stürze erkennt. Auf den ersten Blick klingt das technisch sinnvoll und durchaus durchführbar. Die grundlegende Frage ist jetzt aber, ist es die richtige Art von Sensorik? Weil, also das ist das, was ich mit Invasivität meine. Ne? Also es ist ja schon sehr invasiv, was da passiert, weil da wird von dir unter der Dusche unbekleidet ein entsprechendes Bild aufgenommen. Ob das jetzt sozusagen der Sensor ist, der das wirklich das Gefühl von Würde und Sicherheit vermittelt, das ist das, was ich sozusagen damit jetzt sozusagen in Frage stelle. Ne? Und dann ist die Frage, welche Alternativen gibt es denn stattdessen dann, wie man vorgehen könnte? Und ein Beispiel wäre hier, dass man statt ein Bildsensor wenig invasive Sensoren einbringt. Durchaus mehrere, vielleicht kleinere Sensorik, die zum Beispiel erkennen kann, ob Wasserhähne betätigt werden, ob Wasser sowieso läuft, sodass ich feststellen kann, Mensch, wann wird denn die Dusche entsprechend ausgeschaltet? Und wenn ich dann feststelle, dass keine weiteren Aktivitäten, wie zum Beispiel der Föhn wird genommen, sozusagen stattfindet, dann kann ich vielleicht darauf zurückschließen, dass etwas passiert ist. Ja, ich brauche mehr Sensorik als mit dem Bildsensor. Ich bin vielleicht auch nicht und erkenne den Sturz Sekunden genau, nachdem er passiert ist, vielleicht 3 Minuten später. Ich glaube, dass diese Art von Sensorik eine höhere Marktakzeptanz tatsächlich findet. Und damit, dass das System auch tatsächlich in der Gesellschaft das repräsentiert, was wir haben wollen. Das ist aus ethischer Sicht, finde ich, die bessere Lösung. Mhm. Dann lass uns aber kurz nochmal zurückgehen und lass uns sagen, wir lassen tatsächlich die Kamera im Badezimmer. Ja. Dann ist die nächste Frage zur Stellung, wo erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung dieses Bildes?
Ja. Also wo
gehen die Daten hin? Genau, das ist das, was ich meinte mit Distanz zwischen Datenerhebung und nachher Datenverarbeitung.
Ja.
Da könnte ich mir jetzt ja durchaus vorstellen, das ist die weniger schöne Lösung, dass jemand auf die Idee kommt, Mensch, ich übertrage die Daten, also das Bild, übers Internet an einen zentralen Server, wo eine entsprechende Hardware bereitsteht, um alle diese Daten sozusagen zu verarbeiten. Vielleicht ist erfolgt die ganze Übertragung verschlüsselt. Wir hoffen natürlich, dass es verschlüsselt ist. Aber dennoch liegt dieses Bild, das mich in meiner Art und Weise
voll glücklich
schuf, genau, nachher bei jemandem sozusagen, den ich nicht kenne persönlich.
Ja.
Das ist vielleicht etwas, was ich nicht haben möchte. Weil vor allem, wenn so ein Bild ja irgendwo liegt, wir wissen es, ne, also es ist kein Datenmissbrauch, aber auch solche Server können unter Umständen vielleicht mal gehackt oder sonst etwas mit passieren, sodass diese Daten, diese hochsensiblen Daten, Zugriff auf diese Daten durch jemand anders halt erfolgt.
Einfach, der möglich ist dann.
Genau, der dort sozusagen nicht vorgesehen ist. Eine Alternative wäre, dass wir die Datenverarbeitung lokal machen. Also lokal könnte sein auf einem Kleinstrechner im Haus. Mhm. Aber noch schöner wäre es natürlich in der Kamera, dass dieses Bild diese Kamera nie verlassen würde, sondern stattdessen vielleicht ein einfacher Status ist gefallen, ja, nein, entsprechend überträgt. Ja, und dann der letzte Punkt, den ich genannt habe, das Thema Lebenszyklus. Auch hier nehmen wir wieder an, wir übertragen die Daten tatsächlich hin auf ein Serversystem. Da ist halt die Frage, wie lange bleiben diese Daten dort vorhanden? Werden sie gespeichert? Bleiben sie nur für die Erkennung eines Sturzes da? Werden sie vielleicht auch gespeichert aus Qualitätssicherungsmaßnahmen? Und all diese Sachen müssen halt irgendwie geregelt werden, damit wir da zu einer akzeptablen Lösung halt kommen.
Also ich glaube, das ist tatsächlich der erste Schritt für Vertrauensbildung. Also ne, zu wissen, wie geht man mit meinen Daten um? Und ich glaube, so Vertrauensbildung braucht man einfach, um eine hohe Akzeptanz zu erzeugen, damit diese Systeme einfach dauerhaft auch genutzt werden. Weil wenn ich mir nicht sicher bin, wie wird mit meinen Daten umgegangen, überlege ich mir halt auch gut, in welchem Bereich ich es zulasse.
Ja, genau.
Also ich glaube, Datenschutz ist wirklich ein sehr wichtiger Aspekt für die Akzeptanz. Aber ich glaube, technische Assistenzsysteme und gerade auch das Beispiel, was du gebracht hast, also halt zur Unterstützung der Körperhygiene im Bad, hat noch viel weitreichendere Folgen und halt vor allen Dingen auch wirft ethische Fragen auf. Also wenn sich irgendwann solche Assistenzsysteme durchsetzen, sicherlich ist es erstmal die Frage, auch wenn Datenschutz dann gesichert werden kann, ermöglicht das natürlich halt ein eigenständiges Leben zu Hause weiterhin. Aber entspricht das auch den Bedürfnissen und den Wünschen der Person? Also vielleicht erzeugt das auch bestimmte Altersbilder oder Erwartungen, dass halt ältere Menschen dann wirklich noch alleine leben sollen oder müssen. Aber vielleicht ist das von manchen gar nicht gewollt. Mhm. Also das kann auch Druck und Erwartungen erzeugen, die dann eigentlich in die negative Richtung gehen und dann dadurch werden vielleicht Assistenzsysteme ja wieder abgelehnt, weil die Personen vielleicht Angst haben, dann einsam zu leben, obwohl sie die Körperpflege natürlich noch leisten können.
Also ich glaube, das ist ein unglaublich komplexes Thema und vielleicht sind wir jetzt auch schon viel zu tief drin
okay. Für
unseren Einstieg in dieses Thema. Ja, also wir merken alle gerade, das ist was uns unglaublich bewegt. Ne? Also wir haben uns ja schon auch mal im Rahmen einer Veröffentlichung mit diesem Thema auseinandergesetzt, ein Stück weit. Aber ich glaube, wir bleiben lieber beim ersten Folge mal so ein bisschen in der Darstellung überhaupt möglicher Assistenzsysteme. Vielleicht, Christian, erzählst du noch mal was aus deinen bisherigen Erfahrungen. Du hast ja schon mehr Assistenzsysteme auch mitentwickelt. Vielleicht zeigst du uns noch mal ein anderes Beispiel aus deiner Forschung.
Ein Beispiel aus meiner Forschung könnte das Projekt Mobil im Leben sein. Im Projekt Mobil im Leben geht es darum, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen selbstständig den öffentlichen Nahverkehr benutzen können. Also stellen wir uns vor, wir haben eine Person, die Schwierigkeiten hat mit dem komplexen Verkehrssystem, sag ich mal, sei es aufgrund von eingeschränktem Kurzzeitgedächtnis, Orientierungsschwierigkeiten, Leseschwierigkeiten oder einfach nur einem geminderten IQ. Und für solche Menschen ist der Weg von A nach B eine große Hürde.
Ja.
Eigentlich bedeutet das auch ein Stück weit soziale Isolation, weil man nicht mehr an Stadtfesten teilnehmen kann, sich nicht so einfach mit Freunden treffen kann. Und dementsprechend haben wir uns diesem Problem halt angenommen. Und eines der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt war es eigentlich, dass Ängste tatsächlich eine der größten Hürden sind. Das sind solche Ängste wie verloren zu gehen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sich zu blamieren. Und deswegen haben wir im Projekt Mobil im Leben ein Konzept gewählt, wo ein virtueller Freund auf einem mobilen Gerät, also zum Beispiel auf einem Handy, die Person entsprechend begleitet und durch den ÖPNV führt, um dann halt auch als Ansprechpartner bereitzustellen, Tipps und Hinweise entsprechend zu geben. Herausforderungen, die wir getroffen haben, sind neben Lesen und Schreiben natürlich solche Sachen, dass wir mit Personen zu tun hatten, die nicht unbedingt ein Zeitverständnis ausgebildet haben. Das heißt, den Personen zu sagen, okay, an dieser Haltestelle musst du jetzt 5 Minuten warten, war schon eine echte Herausforderung.
Ja, sind 5 Minuten?
Das sind 5 Minuten,
ja. Genau.
Und das System war halt ständig am Quatschen und musste dann solche Sachen sagen wie, ja, ist alles gut hier, ne? Wir warten jetzt gemeinsam auf den Bus, der Bus kommt gleich, ne? Und dann mussten diese 5 Minuten halt entsprechend überbrückt werden. Ne?
Ja.
Und und dieses Assistenzsystem war halt in der Lage, tatsächlich mehrere Navigationssysteme zu vereinigen. So wurden dann zum Beispiel die Fußgängernavigation in der Straße hatten wir. Wir hatten eine Navigation in dem Gebäude und natürlich über die unterschiedlichen Verkehrsmittel hinweg. Also unterschiedliche Buslinien zum Beispiel oder Straßenbahnlinien. Mhm. Und da war es halt wichtig, dass es nicht darum ging, die schnellste Route zu finden, sondern die Route, die der Mensch entsprechend auch meistern kann.
Mhm.
Das heißt, wir haben uns auch tatsächlich mit dem Problem beschäftigt, was bedeutet eigentlich Komplexität von Haltestellen? Ne? Also wann ist eine Haltestelle zu komplex, um zu sagen, hier kannst du umsteigen?
Ja.
Und das war halt etwas, was dieses System halt mit bedenken musste. Und insgesamt denke ich, könnten wir mit solchen Technologien, wie zum Beispiel Mobil im Leben, dazu beitragen, dass wir die Autonomie und die Lebensqualität von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen entsprechend erhöhen können. Um so soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern oder erst zu ermöglichen.
Ja,
das ist ein sehr spannendes Projekt. Und du hast die Ängste angesprochen, die die Personen hatten mit Beeinträchtigung, dieses System zu nutzen. Mich würde interessieren, wie habt ihr denn in dem Projekt das überbrücken können oder halt die Zielgruppe dazu befähigt, dass sie einmal das Tool gut nutzen konnte, um die Ängste zu überwinden, halt sich im öffentlichen Nahverkehr dann auch gut zu bewegen? Und vielleicht der andere Aspekt ist ja halt auch vielleicht die Angst, das System zu benutzen vor Stigmatisierung. Also auch das, habt ihr das in irgendeiner Weise aufgefangen? Also dass sich die Personen nicht stigmatisiert gefühlt haben, dieses System zu nutzen im öffentlichen Raum?
Okay, das ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich nochmal ein bisschen zurückspringen an den Anfang des Projektes. Also tatsächlich war das gar nicht unsere Vorstellung, dass wir so einen virtuellen Freund machen sollen. Wir haben eher gesagt, Mensch, wahrscheinlich wird es eher so eine herkömmliche App, die so ein bisschen unterstützt. Sind wir eigentlich während der Forschung oder während des Forschungsprojektes, während der Laufzeit darauf gekommen, dass wir etwas ganz anderes benötigen. Und dafür war es ganz wichtig, sich mit den Benutzern auseinanderzusetzen. Mhm. Wir sind das erste halbe Jahr tatsächlich nur Bus und Bahn gefahren, um rauszufinden, warum ist Busfahren eigentlich komplex? Wo ist die Schwierigkeit?
Oder warum macht das Angst?
Warum macht es Angst, genau. Das Thema Angst stand gar nicht bei uns also stand gar nicht irgendwie zur Diskussion, ne? Sondern das war tatsächlich eines dieser Ergebnisse, wo man sich tatsächlich mit den Menschen auseinandersetzt, ihre Lebenswelt kennenlernt und sie tatsächlich auch partizipativ in die Forschung einbindet. Das ist ganz wichtig, dass man die Wünsche sozusagen auch aufnehmen kann, dass sie direkt sagen können, nee, so das akzeptiere ich nicht. Da falle ich aber auf, wenn ich das mache. Und dann sind wir erst auf die Idee gekommen und sagen, Mensch, wir brauchen jemanden, der eine emotionale Stütze sozusagen darstellt. Ne? Und deswegen wurde dieser virtuelle Charakter tatsächlich dann aufgegriffen, die Idee. Das Aussehen des virtuellen Charakters wurde tatsächlich mit den Betroffenen entsprechend entwickelt. Mhm. Ne? Also mit der kleinen Entwicklungsgruppe, die wir dort dann aus Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sozusagen zusammen gebildet haben. Mhm. Und dann hatten wir diesen virtuellen Freund, der einen dann also, tatsächlich begleitet. Ja. Und alles
auch nochmal erklärt,
denke ich. Erklärt, ne? Und tatsächlich auch für die Leute erst erlebbar macht. Mhm. Ne? Und wir haben halt in dieser Gruppe auch tatsächlich interessante Fragestellungen klären müssen, zum Beispiel zum Aussehen. Soll der virtuelle Charakter eher Comic-Style sein, also dass man weiß, es ist keine wirkliche Person, oder sollte der Charakter eher wie ein realer Mensch erwirken. Und es ist tatsächlich so, dass wir bessere Ergebnisse der Akzeptanz erzielt haben, als uns für den realen Menschen, für einen weiblichen realen Menschen. Also die Begleiterin heißt dann Lisa, und Lisa begleitet dann von A nach B und kann solche Sachen sagen wie, ach ja, wir haben jetzt gerade die Bushaltestelle verpasst, aber gar kein Problem. Ich weiß, wo es lang geht. Ne? Wir steigen einfach die nächste aus. Mhm. Und kann so halt das Thema Sicherheit vermitteln. Das Thema Stigmatisierung sind wir angegangen, indem wir Geräte benutzt haben, die halt auf dem Markt verfügbar sind. Also tatsächlich das herkömmliche Handy mit dem Bluetooth und entsprechend wird das ja halt auch von normalen Menschen ist gut, also von Menschen ohne Beeinträchtigung entsprechend benutzt.
Ja, ist einfach alltagstauglich.
Genau.
Also ich finde es total spannend, dass ihr quasi im Projekt dann auf diese emotionale Komponente gestoßen seid oder gemerkt habt, dass die so wichtig ist. Oh. Und wahrscheinlich scheint wirklich Sicherheit bei der Benutzung und Akzeptanz wirklich ein ganz, ganz zentraler Schlüssel zu sein, um solche Technologien halt auch zu nutzen oder halt auch den Menschen näher zu bringen, dass sie Unterstützung ermöglichen können. Vielleicht sollte man das Projekt auch nochmal in einem weiteren Podcast vorstellen, weil es wahrscheinlich sehr ins Detail geht, oder wir können hier wahrscheinlich noch mehr ins Detail gehen. Bist du denn der Meinung, dass ein solches Konzept auch auf andere Zielgruppen oder Bereiche übertragbar wäre?
Meinst du jetzt den Projektansatz oder das Ergebnis?
Ja, beides vielleicht. Also,
beides. Fangen wir vielleicht mit dem Projektansatz an tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, der Projektansatz ist ein guter. Man muss partizipativ forschen. Es geht gar nicht anders, weil wir Technikentwickler, wir verstehen ja gar nicht die Probleme und die Welt unseres Gegenübers. Auch das Ergebnis wird sich in der Art und Weise mit Sicherheit auch übertragen lassen auf andere Unterstützungsbereiche, wo ich sozusagen auch auf Hilfe angewiesen bin, wo ich nach Hilfe fragen möchte. Und ich glaube schon, dass sich das übertragen lässt. Mhm. Aber ich glaube auch, die Idee, dass man das vielleicht mal in einem anderen Podcast im Detail bespricht, die finde ich schon ziemlich, ziemlich gut, ja.
Also ich glaube nicht nur wirklich dann, was ihr konkret Immobilie gemacht habt, sondern ich glaube, wir müssen eigentlich auch nochmal einen Podcast machen, wo es darum geht, wie können wir tatsächlich die richtigen Nutzer, die Menschen, die Beeinträchtigungen mitbringen, auch stärker mit einbinden. Also dieses zielgruppenzentrierte Arbeiten ist ja nicht gerade das, was in Forschung immer angewendet wird. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was Besonderes.
Ja, vor allem dieses Einbinden in das Entwicklungsteam, genau, als Entwickler zu
tatsächlich
sehen.
Tatsächlich, dass dann eben die betroffenen Teil des Teams, was später dann eben die Technologie auch weiterentwickelt und eben auch passend baut. Und ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, den sollten wir ein Stück weit auch immer noch weiter mit im Auge behalten. Vielleicht machen wir tatsächlich nochmal einen Podcast dazu.
Ja, ich glaube, das Thema gesellschaftliche Relevanz und Auswirkungen ist noch etwas, was ich hier für mich für die erste Folge aufgeschrieben habe. Wer möchte dazu sozusagen zuerst was sagen?
Da kann ich gerne weitermachen. Also bei der gesellschaftlichen Relevanz sollte man sich ja auch einige Zahlen angucken. Und die sind schon ziemlich beeindruckend. In Deutschland nehmen aktuell fast 8 Millionen, also 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen, die in irgendeiner Weise Unterstützungsbedarf haben. Dazu kommen fast 3 Millionen, also genauer gesagt 2,7 Millionen Menschen mit leichten, amtlich anerkannten Behinderungen. Leicht hört sich hier, ja, vielleicht nicht so schlimm an, aber in der Regel beinhaltet das in irgendeiner Weise einen Unterstützungsbedarf. Und was dann noch dazu kommt, wenn wir über das höhere Alter reden, wir haben ungefähr 5 Millionen Menschen und da ist die Tendenz auch steigend mit Pflegebedarf. Und die meisten von den Menschen, die wollen auch zu Hause alt werden, also halt möglichst lange eigenständig sein und selbstbestimmt leben, aber halt auch mit Pflegebedarf. Und das wird häufig aufgefangen dann auch von Angehörigen, die halt dann mit die Pflege leisten. Und da wird es natürlich halt sehr schwierig, weil pflegende Angehörige sind häufig halt auch doppelt belastet. Entweder die haben selber noch Kinder oder aber sind auch berufstätig. Und häufig gibt es auch Menschen, die halt Angehörige pflegen und dann auch ihre Berufstätigkeit dadurch reduzieren und aufgeben. Also da besteht natürlich eine große Chance auch für assistive Technologien, den Personen zu helfen, also insbesondere auch den pflegenden Angehörigen und natürlich auch den Pflegebedürftigen. Diese ganzen Sachen, die sind natürlich auch wichtig für die Politik. Also deswegen ist es eigentlich erklärter Wille der Politik, da halt Unterstützung zu bieten, dass halt viele Menschen oder alle Menschen auch eine große Teilhabe an der Gesellschaft haben. Das äußert sich dann halt auch in Gesetzen wie dem Bundesteilhabegesetz oder auch auf internationaler Ebene der UN-Behindertenrechtskonvention und weiteren Aktionsplänen auf Landesebene. Zum Beispiel NRW hat einen Aktionsplan Eine Gesellschaft für alle und die Agenda 2030 der Bundesregierung, die halt den Slogan hat Leave No One Behind. Das hört sich alles sehr gut an, aber dieser politische Wille, der trifft dann halt auf eine Realität, die da nicht so richtig zupasst. Also wir haben einmal das Thema Fachkräftemangel. Das war halt in vielen und insbesondere auch in den Pflegeberufen viel zu wenig Menschen haben, die da arbeiten wollen. Und wir haben auch den demografischen Wandel, über den auch schon lange geredet wird. Also halt die Menschen werden immer älter. Ja, sicherlich auch gesünder, immer älter, aber das hohe Alter ist dann halt doch von Pflegebedürftigkeit geprägt. Und immer weniger Leute, die halt da Pflege leisten können, also ob jetzt professionell oder halt in den Familien. Und da sind natürlich assistive Technologien eine Riesenchance, um halt ja, Unterstützung zu geben, also einmal halt in der professionellen Pflege, aber auch halt den pflegenden Angehörigen.
Vielen Dank, Nele, für die systematische und gleichzeitig auch schon ziemlich intensive Darstellung. Christian, möchtest du noch was ergänzen?
Ich bin immer noch total geflasht von dem ganzen Fachwissen und den ganzen Zahlen. Das war eine sehr umfassende Darstellung. Ich habe keine Ergänzungen.
Okay, also ich finde, die Ausführungen machen schon ziemlich deutlich, wie groß auch der Handlungsbedarf hier tatsächlich ist. Ja, also sowohl aus politischer als auch aus gesellschaftlicher Sicht. Und wir haben tatsächlich noch gar nicht beleuchtet, wie ist denn die Situation der pflegenden Angehörigen? Den Aspekt haben wir noch gar nicht miteinander besprochen. Ich denke, der ist ziemlich wesentlich, weil das einfach auch die Menschen sind, die häufig dann überfordert sind, sich ein Stück weit auch alleingelassen fühlen. Ich denke, das ist eine wichtige Gruppe, die wir auch, wenn wir über Assistenzsysteme reden, einfach mit betrachten sollten.
Das haben wir auch in dem Projekt Our Puppet, wo wir eine Pflegepuppe tatsächlich entwickelt haben, oder eine Puppe, einen Roboter entwickelt haben, um Menschen mit Demenz zu betreuen. Da haben wir Selbsthilfegruppen kennengelernt, die wir besucht haben. Und tatsächlich, es gab Menschen, die konnten noch nicht einmal den Raum verlassen, im Nachbarraum zum Bügeln. Der pflegende Angehörige erfährt eine sehr starke Belastung, ist vielleicht ein Thema, was wir tatsächlich mal in einem extra Cast tatsächlich beleuchten sollten.
Halte ich auch für wichtig.
Ja.
Das bringt uns vielleicht zu dem Zentrum Assistive Technologien, was wir seit Ende 2023 aufbauen, zusammen mit der Hochschule Niederrhein, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Universität Duisburg-Essen. Also Kern dieses Zentrums ist im Prinzip nicht nur Forschung zu digitalen oder technischen Assistenzsystemen, sondern wir wollen auch einmal relevante Zielgruppen und Stakeholder zusammenbringen, die sich halt mit diesem Thema befassen. Und vor allen Dingen wollen wir auch die breite Öffentlichkeit mit reinholen, um da halt genau diese ethischen Aspekte, die Wünsche und Bedarfe zu beleuchten, die halt wichtig sind, um halt wirklich Assistenzsysteme der Zukunft zu entwickeln, die ja dann halt auch akzeptiert sind, die dann halt auch von den entsprechenden Zielgruppen halt genutzt werden können.
Also ist das jetzt der Zeitpunkt, wo wir jetzt anfangen, über unser Zentrum zu sprechen? Dann würde ich sagen, Birgit, du als Netzwerkmanagerin.
Ich habe jetzt den Blog, ne?
Das ist jetzt dein Part.
Ne? Genau, also wir haben ja schon ein paar Sachen erzählt. Also Nele hat gerade schon gesagt, das ist eine Kooperation von vier Hochschulen, beziehungsweise drei Hochschulen einer Universität. Also die Hochschule Niederrhein ist unser Partner, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und die Universität Duisburg-Essen arbeiten alle zusammen mit.
Unsere Hochschule Rhein-Waal auch mal nennen. Ne?
Genau, wir sind alle von der Hochschule Rhein-Waal, genau. Wir sind in diesem Fall eigentlich der Lead-Partner im Zentrum für Assistive Technologien. Ja, und genau, was haben wir eigentlich genau vor mit diesem Zentrum für Assistive Technologie? Eigentlich verstehen wir unsere Kooperation als Mittel, um eine Plattform für Forschung und Innovation aufzubauen, um tatsächlich neue Technologien ganz konkret zu entwickeln und auch zu testen mit Menschen, die dann später diese Technologien einfach auch nutzen können und sollten. Es geht also immer ein bisschen darum, auch den Fokus so ein bisschen auf die Anwender zu legen, um nachher die konkreten Bedarfe einfach in Technik abzubilden und auch zu lösen und neue Ansätze auch zu verfolgen. Also dieser partizipative Ansatz, den du ja schon eben auch genannt hast, Christian, ist ein wesentlicher im Projekt ZAD, den hast du auch im Mobil im Leben schon ein Stück weit mitverfolgt. Daraus kommt auch diese Ideen in Teilen und es ist aus unserer Sicht der zentrale Bestandteil dieser Arbeit. Mit dem Zentrum wollen wir eine Brücke bauen zwischen Forschung und Praxis und wir würden gerne auch so ein bisschen das Thema in der Gesellschaft verankern und eben auch zusammen mit unseren Partnern Bildungsangebote für Organisationen, für Menschen, die mit Systemen arbeiten, ein Stück weit entwickeln.
Und der breite gesellschaftliche Dialog ist, glaube ich, auch wichtiger. Deswegen machen wir unter anderem diesen Podcast, ne? Also wir wollen das ja auch in die Gesellschaft tragen, dass die Gesellschaft uns auch Feedback gibt, dass wir einen Rückfluss in die Wissenschaft sozusagen.
Ja, also es geht immer darum, Diskussionen anzustoßen.
Genau.
Also das, was du eben schon gesagt hast. Also was sind die ethischen Leitplanken, die wir vielleicht einziehen müssen, wenn wir über neue Entwicklungen, über neue Systeme, die immer näher an uns rankommen, ne? Das, was immer näher in unseren privaten Bereichen, unsere private Atmosphäre, ja, eindringt. Ne? Also wie wollen wir da mit umgehen ein Stück weit? Also die Idee ist tatsächlich, technische Innovationen voranzutreiben, aber sie so voranzutreiben, dass sie dann auch eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz haben und einfach auch von den Menschen genutzt werden, die sie am Ende brauchen. Und eben, das ist ein Stück weit auch das, Akzeptanz ist notwendig, um Technik einfach zu verstehen. Also wir reden ja immer von sozialer Innovation, nicht nur von technischer. Und soziale Innovation braucht immer auch Diskussion und Information. Also ZAD ist ein Forschungszentrum, ein Ort eines Austausches, will Bildung und Vernetzung ermöglichen. Und wir möchten Sie einladen. Bleiben Sie im Podcast dabei, informieren Sie sich gerne auch auf unserer Webseite zu den Themen, die wir ein Stück weit machen. Da werden wir auch immer wieder aktuelle Termine einstellen. Und
vielleicht sollten wir unsere Webseite noch nennen. Ne? Also klar, ne? Weitere Informationen finden Sie auf https://www.zat.nrw. Da finden Sie, wie gesagt, weitere Beschreibungen des Projektes sowie unsere E-Mail-Adresse, falls Sie mit uns in Kontakt treten wollen. Ganz explizit einladen wollen wir natürlich auch noch Organisationen, die Teil des Zentrums werden möchten.
Aber auch gerne Betroffene.
Gerne auch Betroffene, die mit uns in Kontakt treten möchten. Von daher, glaube ich, haben wir das Wichtigste über das Zentrum gesagt.
Ich denke es. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr vergessen. Wie immer in der Situation dann. Genau. Ich denke, wir haben eine gute Grundlage erstmal für Informationen. Also wir freuen uns auf Kontakt. Kommen Sie auf uns zu. Werden Sie Teil des ZAD. Genau, das ist die Idee.
Genau. In den weiteren Podcast-Folgen werden wir weitere Themen diskutieren.
Ja.
Ne? Also von daher werden wir auch diesen Kanal weiter bedienen. Ansonsten müssen wir jetzt sowas sagen wie abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Glocke. Bitte lassen Sie einige Kommentare da.
Genau, das müssen wir auf jeden Fall sagen. Also die Idee ist tatsächlich interaktiv mit Ihnen in den Kontakt zu gehen. Also wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie vielleicht auch spannende Themen haben, die wir in die nächsten Podcasts mitnehmen, melden Sie sich, schreiben Sie eine E-Mail oder
Kommentar
hier unten drunter.
Genau, Kommentar hier unten drunter. Wir müssen das noch lernen. Ne? Ja, dann sage ich danke, dass Sie uns zugehört oder zugeschaut haben. Haben Sie noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.